Ja, liebe Gäste, liebe Gemeinde, kommen wir zu meiner Predigt. Überschrieben habe ich sie ganz im Sinne unserer aktuellen Bibelgespräch. Mene, Mene, Tekel, Upasin. Belsazar und was wir von ihm lernen können. Berlin. Wer den 9. November 1989 in Berlin miterlebt hat, weiß im Nachhinein, welch großartiges Gefühl es war, an einem historischen Ereignis teilgenommen zu haben. Ich weiß nicht, ob einer von euch dabei gewesen war in Berlin. Ihr wart Berliner. Ja, schön. Ihr habt teilgenommen an einem Weltereignis sozusagen dort in Berlin. Die meisten von uns werden das nur am Fernseher erlebt haben oder erleben müssen. Ein Staat gibt auf. Mit ihm fällt ein ganzes System für Unfreiheit, Diktatur und die Berliner Mauer letztendlich zusammen. Über Nacht bricht dort ein Staat zusammen. Vor etwas über 30 Jahren war das ja wohl das ereignisreichste, spannendste und wahrscheinlich auch die gefährlichsten Tage in der näheren Weltgeschichte, die so hinter uns liegt. Hier wurde Weltgeschichte neu geschrieben vor 30 Jahren. Gar nicht weit weg, dass ein Staat zusammenbricht. Und doch gefühlt irgendwie doch schon eine Ewigkeit, oder? Der 9. November war eine Nacht, letztendlich die Welt veränderte. Zurück nach Babel. Eine ganz ähnliche Situation gab es vor über 2550 Jahren, nämlich schon einmal in Babel. Belsazar wird der Sohn Nebukadnezars genannt, aber in dem Wort für Sohn steckt auch das Wort Enkel. Es wird vermutet, dass Nabonid, Belsazars Vater, eine Tochter Nebukadnezars geheiratet hatte. Belsazar lebte von 552 bis 539 vor Christus und durfte in Babel als Kronprinz letztendlich entscheiden. Während sein Vater Nabonid, der eigentliche Herrscher im babylonischen Reich, viele Jahre in Thema, einer Oase im heutigen Saudi-Arabien, sich aufhielt und sozusagen dort einen Wellnessurlaub machte. Dort war das Klima angenehmer. Deswegen verbrachte er dort die Zeit und Belsazar durfte als Kronprinz ja dort in Babylon herrschen. Das berichten uns die Nabonid-Chroniken, die man gefunden hat. Wahrscheinlich ist, dass zu dieser Zeit, wo die Schrift an der Wand erscheint, Nabonid und Belsazar sich eben diese Macht teilten. Sie hatten sich die Macht zu dieser Zeit scheinbar strategisch auch aufgeteilt. Nabonid zu dieser Zeit als Heerführer und Belsazar als politischer Führer in Babel. Nabonid kämpfte am Tigris gegen Kyros und fiel dort. Auch das berichten uns die Nabonid-Chroniken. Kyros, der Herrscher über das Vereinigte Reich der Meder und Perser, 539 vor Christus, zog mit seiner Armee gen Babel, besiegte Nabonid am Tigris und zwei Tage später stand er schon vor Babel, vor dieser großen, weltberühmten Stadt, wo die Weltwunder ja standen. Inwieweit sich Belsazar schon der Situation bewusst war, dass sein Reich unterging oder untergehen würde, das wissen wir nicht. Es macht jedoch den Anschein, wenn wir in die Bibel hereinschauen, ja, dass selbst als seine Feinde direkt vor den Toren von Babylon standen, sie dort lagerten, er keine Gefahr für sein Reich, für seine Macht sah. Zu uneinnehmbar erschien Babel. Babel verfügte über zwei Verteidigungsringe, diese Stadt, deren Mauern über 25 Meter hoch und auch breit war. Müsst ihr euch mal vorstellen, 25 Meter hoch, 25 Meter breit und davon zwei Stück. Geblendet von diesem Stolz, vielleicht von dieser scheinbaren Sicherheit, sah Belsazar wohl nicht die Gefahr, die dort kam. Hier will ich mal innehalten. Innehalten und mich fragen lassen, was kann ich hier von Belsazar lernen oder mitnehmen? Wie würde ich handeln, wenn mir Gefahr droht? Wäre ich auch zu stolz, mich mit dem auseinanderzusetzen, was mein Leben letztendlich irgendwie bedroht? Wie setze ich mich damit auseinander, beziehungsweise welche Lösung habe ich, dass eines Tages auch mein Leben, diese Welt letztendlich ein Ende erfährt, so wie es hier bei Babel der Fall war? Wenn Reiche purzeln, habe ich es genannt. Im Oktober 539 vor Christus stand Kyrios, der Herrscher der Meder und Perser, vor den Türen Babels und war bereit, diese so herrliche und uneinnehmbar geltende Stadt einzunehmen. Und hier will ich nochmal innehalten für uns und mich fragen lassen, was würde ich in solch einer Situation, in so einer entscheidenden Nacht letztendlich tun? Wie reagieren wir, wenn die Grundfesten unseres Lebens erschüttert werden oder bedroht werden? Wie reagieren wir da? Hier muss ein König für eine ganze Stadt, für ein ganzes Volk reagieren. Aber wie ist es bei uns, im Kleinen? Gehen wir einmal in Kapitel 5 in das Daniel-Buch hinein. Dort wird nämlich diese Nacht beschrieben. Kapitel 5 im Daniel-Buch, und wir haben das ja vor einigen Wochen auch studiert. Und aus der Beschäftigung damit kam mir die Idee, dann auch eine Predigt darüber ja mal zu bedenken. Dort heißt es in Vers 1, in Kapitel 5 im Danielbuch: König Belsazar macht ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße bringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen und mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Göttern. Im gleichen Augenblick ging hervor Finger wie von Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschraken ihn, sodass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Und der König rief laut, dass man die Zauberer, Wahrsager und Sternkundigen herbeiholen sollte. Und er ließ die Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. Da wurden alle Weisen des Königs herbeigerufen, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz. Und seine Mächtigen wurde Angst und Bange. Einmal bis hierhin. Als ob keine Feinde in der Nähe waren. Als ob das Leben vollkommen in Ordnung wäre, lud Belsazar und sein Hofstaat ein zu einem Fest. Zu einem rauschenden Fest, können wir hier lesen. Belsazar will der Realität dieser Situation, dass Kyrios vor den Toren von Babel stand, letztendlich nicht wahrhaben. Er blendet das aus. Was nicht sein kann, ist auch nicht nach dem Motto. Er entflieht der Wirklichkeit, in der er dieses Fest macht, obwohl schon lange es keinen Grund eigentlich mehr dafür gibt, ja, zu feiern. Aber er flüchtet sich hier in dieses Fest scheinbar hinein, in Alkohol und auch Drogen. Hier muss ich wieder innehalten und mich letztendlich fragen lassen, reflektieren. Wie sieht es heute bei uns aus? Wo entfliehen wir heute der Wirklichkeit, um der Wirklichkeit nicht ins Auge sehen zu müssen? Wie oft stecken wir den Kopf in den Sand gegenüber dem, was uns umgibt? Wie oft wollen wir unsere Fehler nicht wahrhaben und lenken lieber von ihnen ab? Ja, Belsazar tat in dieser schicksalsträchtigen Nacht aber noch mehr, als dass er ein Fest zu seiner Macht mit den Mächtigen des Landes feierte. Beiwerk dieses Festes war, dass er den Gott der Juden verhöhnte, seinen Spott gegen ihn trieb, indem er nämlich die heiligen Gefäße, die unter Nebukadnezar aus dem Tempel aus Jerusalem ja nach Babylon gebracht wurden, aus den Schatzkammern bringen ließ und sie letztendlich missbrauchte. Er trank aus ihnen. Er lobte mit diesen heiligen Gefäßen des Gottes Israels seine hölzernen Götter. Und genau in diesem Moment geschieht das Unfassbare. Mit dem Wein gefüllt wurden diese Gefäße und auf das Wohl der babylonischen Götter angehoben. Nach dem Motto: Ich habe auch in dieser Nacht keine Angst vor diesem jüdischen Gott. Unsere Götter sind stärker. Das wollte er damit symbolisieren. Das war gang und gäbe im damaligen Handeln und Denken. Wiewohl waren ihm Belsazar trotzdem die Wunder bekannt, die dieser Gott der Israeliten getan hatte. Er wusste darum, dass Daniel Träume deuten konnte, dass Daniel im Feuerofen, also die Freunde Daniels, im Feuerofen überlebt hatten. Er wusste um die Geschichten seines Opas, die er mit diesem Gott erlebt hatte. Davon müssen wir ausgehen. Aber das war ihm egal. Er möchte hier seine Macht demonstrieren. Und hier kommt Gottes Hand ins Spiel. Als er diese vollgefüllten Gefäße aus dem Tempel Jerusalems mit Wein vollfüllen ließ und erhob, kommt Gottes Hand. Augenblicklich erschien ein Finger, eine Hand und schrieb eine Botschaft an die gegenüberliegende Wand, für den König sichtbar und auch gut lesbar. Er konnte die Schrift nicht lesen, Belsazar, aber er begriff augenblicklich scheinbar, dass dies etwas mit ihm zu tun haben möge, was dort dran geschrieben wurde. Wir konnten gerade lesen, sein Gesicht entfärbte sich, seine Gedanken erschraken, alle seine Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Er war geschockt. Daniel 5, die Verse 6 und 9. Und nun die Deutung. Wie bei seinem Onkel oder Großvater Nebukadnezar ließ er alle Wahrsager und Sterndeuter herbeirufen, doch auch sie konnten diese Schrift nicht erklären. Sie waren machtlos. Auf Anraten der Mutter wurde dann, wenn man den Text weiterliest, Daniel gerufen. Von ihm war bekannt, dass er auch schon in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten Träume gedeutet hat und zu diesem allmächtigen Gott der Juden einen so guten Draht hatte, so gut mit ihm verbunden war, dass er in der Lage war, Sachen, die kein Mensch deuten konnte, aber er deuten durfte. Daniel wusste um Belsazar, weil er es von seinem Großvater Nebukadnezar kannte. Auch Nebukadnezar musste ja letztendlich erst einmal durch die eigene üble Erheblichkeit und mit seinem Stolz bitter bezahlen, bevor er weise wurde. Und genau den, der Nebukadnezar begleitet hatte, nämlich Daniel, ruft nun auch Belsazar. Dann erläutert Daniel letztendlich dem König, was dort an der Wand geschrieben wurde. Er sagt, es war der Finger Gottes. Dort steht Mene, Mene, Tekel, Upasin. Das bedeutet gezählt, gewogen und zu leicht befunden. Daniel 5, Vers 25 und 26. Und Daniel erklärt Belsazar, was der allmächtige und einzigartige Gott ihm als König damit sagen wollte. Mene, Gott hat die Tage deines Königreiches gezählt. Und durch diese Doppelung Mene, Mene erfährt diese Aussage eine besondere Bedeutung, eine besondere Betonung. Deine Tage sind wirklich gezählt. Deine Tage sind gezählt, sage ich dir, könnte man hier übersetzen. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Upasin, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Belsazar war klar, dass er sein Leben durch seine Überheblichkeit und durch seine Provokation Gott gegenüber verwirkt hatte. Ein interessanter geschichtlicher Hintergrund ist vielleicht hier noch zu erwähnen. Nur 5 Tage zuvor hatten die Israeliten ihr Passafest gefeiert. Dies haben sie auch in Babylon weiterhin gefeiert. Das Verb wiegen, was hier an der Wand steht, stand in der Vergangenheitsform oder steht in der Vergangenheitsform. Und daher kann man sich jetzt fragen, wann hat Gott dieses Urteil über Belsazar eigentlich gesprochen, für sich festgezurrt? Aus der Sicht eines Israeliten war es ganz klar. Gott hatte am Versöhnungstag, an dem Passafest, 5 Tage vorher, letztendlich das Urteil über Belsazar gefällt. Denn dafür steht das Passafest ja auch. Aber letztlich weiß nur Gott, wann er das Urteil über Belsazar gefällt hatte. Aber dieser Zusammenhang, der ist interessant und für die Israeliten so bedeutsam. Hier muss ich wieder innehalten und mich fragen lassen, habe ich auch schon mal eine Botschaft von Gott bekommen? Wie sah sie aus? Und wie bin ich mit dieser Botschaft von Gott umgegangen? Würde mein Leben bei Gott auch als zu leicht befunden? Das Ende. Trotz dieser Nachricht setzt Belsazar Daniel als 3. Herrscher im Reich ein. Wohl wissend, dass dieser die Wahrheit letztendlich wahrscheinlich zu ihm gesprochen hatte. Er wusste darum, dass Daniel ihn hier nicht angelogen hat. Der letzte Satz im 5. Kapitel des Daniel-Buches lautet: In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Gucken wir uns ein bisschen wieder in die Geschichte hinein. Xenophon bestätigt, er lebte um 426 bis 355 vor Christus, stammte aus Athen, war Schriftsteller, Politiker und Feldherr. Er schreibt Folgendes in seinen Chroniken: Als Kyrios davon gehört habe, dass alle Babyloner die ganze Nacht tränken und mit einem fröhlichen Fest beschäftigt seien, habe er den Befehl zum Angriff auf Babylon gegeben. Und im Oktober 539 endet nach einem rauschenden Fest, nach einer rauschenden Nacht für Belsazar, mit dem Verlust seines Reiches und dem eigenen Tod das Ende des babylonischen Reiches. Interessanterweise ist, dass all das Jesaja, der Prophet aus dem Alten Testament, 300 Jahre vorher ungefähr, schon angekündigt hatte. Interessant, oder? Prophezeiung erfüllt sich. Manchmal dauert es ein bisschen länger bei Gott, 300 Jahre hier. In Jesaja 45, Vers 1 heißt es zum Beispiel, können wir ruhig mit aufschlagen, weil ich finde das so interessant, dass das da schon vorhergesagt wurde. Jesaja 45, Vers 1, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrios, den ich bei seinem rechten Hand ergriff, dass ich die Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Toren nicht verschlossen bleiben. Jesaja spricht hier schon 300 Jahre vorher von einem Kyrios, den Gott an die Hand nimmt und der letztendlich Leute besiegt, indem Türen geöffnet werden und Toren, die verschlossen sind, auftun. Wir werden uns gleich angucken, was da in Babylon passiert. Und in Jesaja 47, Vers 11 heißt es bei Jesaja: Aber nun wird über dich Unglück kommen, das du nicht wegzuzaubern weißt. Und Unheil wird auf dich fallen, das du nicht durch Sühne abwenden kannst. Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. Hier geht es um Babylon. Der Untergang Babylon, das Gericht über Babylon, der so plötzlich kommt, wird hier beschrieben. Jesaja sagt 300 Jahre vorher, dass Babylon durch die Hände der Meder und Perser letztendlich untergeht. das babylonische Reich. Da Belsazar, das muss man jetzt als Hintergrund so ein bisschen wieder Geschichte wissen, den Mondgott als oberste Gottheit ja eingesetzt hatte und den aktuellen babylonischen Göttern letztendlich so ebenso damit verhöhnt hatte, wie er das bei diesem Fest mit dem Gott Israels tat, ja waren die Priester, die in Babylon lebten, Belsazar eher feindlich gesinnt. Weil sie die Götter Babylons ehrten und jetzt kommt Belsazar hin und sagt, eure Götter haben nichts zu sagen, ich setze einen neuen Gott ein, nämlich den Mondgott. Er hat die Priester damals, die sehr wichtig im Volk waren, entmachtet. Und es scheint so, sagt uns die Geschichtsschreibung, dass ein Teil der Priesterschaft in Babylon sich mit Kyrios zusammenschloss, der nämlich den Gott Marduk verehrte. Und dass diese Priester, die Belsazar in seinem Königreich abgesetzt hatte, indem er einen anderen Gott hinaufgesetzt hatte, nun mit Kyrios zusammenarbeiten und maßgeblich an dem Sturz des babylonischen Reiches beteiligt waren. Vom griechischen Geschichtsschreiber aus dem 2. Jahrhundert vor Christus wissen wir, dass nach mündlicher Überlieferung aus dem Bereich Babels festgehalten ist, dass die Meder und Perser den Euphrat nämlich trockengelegt hatten. Und mit Hilfe der Marduk-Priester, das waren diese abgesetzten Priester, sie von innen die riesigen Tore in dem Flussbett nun öffneten und so Babylon ohne Kampf in einem Handstreich eingenommen werden konnte von Kyrios. Und hier erfüllt sich genau das, was Jesaja ja vorhergesagt hatte. Die Tore werden geöffnet und ihr werdet einziehen. Die Marduk-Priester, die ja letztendlich mit denen sich Belsazar überworfen hatte, öffnen die Tore und Kyrios legt das Wasser um und kann nun in dieser Nacht kampflos Babylon einnehmen. Zuletzt bestätigt der griechische Geschichtsschreiber nochmal Xenophon den biblischen Bericht, dass bei einem Bakent der König von Babel getötet wurde und sein Reich unterging. So wie es hier der biblische Bericht uns auch beschreibt. So wie Jesaja 47,11 es sagt, ganz plötzlich geht dieses Weltreich unter. Gottes Wort erfüllt sich vor den Augen der Welt und insbesondere der Israeliten und auch hier vor Daniels Augen. Nicht nur die Worte des Propheten, sondern auch der erste Teil des Traumes von Nebukadnezar geht damit Erfüllung. Das Goldene Reich geht in die silberne Brust über. Gott zeigt seinem Volk, seinen Dienern, dass alleine er der einzigst wahre Gott ist, der durch die Propheten zum Volk gesprochen hat und Könige eben einsetzt und auch absetzt, wie es in Daniel 2, Vers 21 heißt. Und auch hier muss ich wieder innehalten und mich fragen lassen, wo hat Gott sein allmächtiges Handeln in meinem Leben vielleicht schon gezeigt? Wie gehe ich damit um, dass der Gott der Bibel die Geschichte der Welt letztendlich in den Händen hält und nicht wir Menschen? Was bedeutet es mir, darum zu wissen, dass sich die Prophezeiungen der Bibel erfüllen? Wie gehen wir damit um? Aber es gibt auch noch etwas Tragisches in diesem Text. Eigentlich ist es eine tragische Geschichte mit Belsazar. Sein Stolz anerkennt nicht, dass es nur einen Gott anzubeten gibt, sondern er spottet diesem Gott. Selbst in der schwierigsten Situation seiner Regierungszeit, als die Meder und Perser schon direkt vor Babel lagern, wird er nicht weise, sondern entflieht der Realität und in seinen Hochmut hinein. Doch Gottes Urteil ist gesprochen und somit sein Untergang ja besiegelt. Hier will ich nochmal innehalten. Zum letzten Mal und uns fragen, verhalten wir Menschen uns nicht manchmal heute ganz ähnlich? Augen zu und weiter so, es wird schon eine Lösung irgendwie geben, irgendwann. Vertrauen auf die Technik, wir finden Lösungen, machen wir mal weiter. Wie viele Angebote hat Gott heute schon den Menschen gegeben? Und trotzdem haben sie ihn abgelehnt, wurden nicht weise. Hatten vielleicht taube und verschlossene Ohren für Gottes Handeln in unserem Leben oder in dieser Welt? Gehen wir nicht manchmal auch unsere eigenen Wege, obwohl uns der Herr seine Wege schon gezeigt hat? Fragen, die auch uns vielleicht heute noch treffen, die mich nachdenklich gemacht haben, über die ich weiter nachdenken möchte, wo ich mir Belsazar anschauen möchte und wo ich ja uns nach Hause gehen lassen möchte heute aus diesem Gottesdienst und mir wünsche, dass wir diese Fragen mitnehmen und darüber weiter zu Hause nachsinnen und reflektieren. Heute geht es nämlich nicht nur um den Verlust eines Königreiches. Da haben wir es ganz gut. Hier sitzen wir nicht wie Belsazar zusammen. Es geht nicht um den Verlust eines Königreiches, sondern es geht darum, um den Verlust des ewigen Lebens. Es geht nicht um den Verlust eines Königreiches hier auf Erden, sondern es geht um den Verlust eines ewigen Königreiches. In meinen Augen wiegt dies noch unendlich viel schwerer, als dass Belsazar hier ein weltliches Königreich verloren hat. Deswegen sind diese Fragen auch für uns heute noch so wichtig. Ich wünsche mir, dass wir die Zeichen der Zeit, dass wir die Zeichen meines Lebens deuten, um zu erkennen, dass es alleine gilt, den Gott der Bibel letztendlich anzubeten. Ich wünsche mir, dass wir klüger als Belsazar sind, dass wir von ihm lernen, dass wir uns nicht auf unseren eigenen Stolz verlassen, die Augen vor der Realität vielleicht verschließen, nicht so hochmütig sind und Gott spotten und missachten, sondern diesen Gott der Bibel, der uns retten möchte, der uns ein ewiges Königreich schenken möchte, dass wir ihm die Ehre geben. Ich wünsche mir, dass wir von Daniel lernen, dass wir uns wie eine Magnetnadel an Gott ausrichten und trotzdem unserer Pflicht nachkommen. Weil das ist der Blick auf Daniel, den ich ganz interessant nämlich auch finde. Daniel richtet sich immer an Gott aus und kann daher ein Vorbild für uns sein. Aber er kommt trotzdem auch immer seinen Pflichten nach. Belsazar mag uns daher als Warnung dienen. Daniel kann uns als ein Vorbild, ein positives Vorbild sein für unseren Glauben, unsere Treue und das Vertrauen auf Gott zu werfen. Ja, und immer im Wissen darum, dass Gott diese Welt in seine Hand trägt und alles zu einem guten Ende führen wird. Ich wünsche uns dabei Gottes reichen Segen und wünsche mir, dass über diese Fragen, über Belsazar und Daniel, auch vielleicht heute noch, wenn wir zu Hause sind, etwas nachdenken. Amen.